Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Die Depression, das ist eine der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen und eine der wichtigsten Erkrankungen gesellschaftlich überhaupt. Die spannende Frage ist, könnte man da nicht präventiv was tun?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ihr habt's geschafft, die Hälfte der Woche ist rum. Es ist Mittwoch, der 5. Februar 2025 und ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht also um die Frage, inwiefern man durch eine frühe Intervention, also die Frage ist, ob das wirklich Prävention ist, eher frühe Intervention, bei der Depression ein Durchschlagen der Erkrankung verhindern kann. Dazu gibt es eine neue Untersuchung der Technischen Universität München und des Universitätsklinikums Magdeburg, die in The Lancet Psychiatry erschienen ist. Und über die Ergebnisse dieser Untersuchung haben wir mit Rainer Rupprecht gesprochen. Der ist der Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Regensburg. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Ich habe es eben schon gesagt, es ist eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt, eine der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen natürlich auch. Und gleichzeitig ist es eine der am meisten unterschätzten Erkrankungen hinsichtlich sowohl der individuellen als auch der gesellschaftlichen Bedeutung. Die Lebenszeitprävalenz ist ziemlich hoch, bis an die 20% ran, also jeder fünfte betroffen in Deutschland, in der Gesellschaft. Und das Lebenszeitrisiko für eine diagnostizierte depressive Störung liegt in bundesweiten Studien bei Erwachsenen zwischen 11 und knapp 16%. Die Tendenz ist weiter steigend. Das Ganze trifft dann auf eine nicht optimale therapeutische Versorgung, wie es etwas euphemistisch heißt. Denn die meisten Betroffenen warten sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz. Wochen, Monate, teilweise Jahre. Und die relevanten und verbreiteten Therapien, also einerseits Antidepressiva und andererseits die Psychotherapie, die schlagen auch nicht bei allen Betroffenen an. Deswegen gibt es international eine zaghafte Besinnung in Richtung der Prävention oder der Frühintervention. Und da liegt die besondere Aufmerksamkeit bei Menschen, die eigentlich noch niedrigere Symptome haben, also unterschwellig im Vergleich zur tatsächlichen Depression, aber die auf dem Weg dahin sind. Rainer Rupprecht sagt zu uns im Gespräch mit einer Dosis Wissen, dass Menschen hellhörig werden sollten, wenn sie über mehrere Wochen oder Monate das Gefühl haben, dass einfach etwas nicht stimmt. Also Symptome, die bevor das Vollbild einer Depression da ist, schon auftreten, sind zum Beispiel eine selbst wahrgenommene abnehmende Leistungsfähigkeit, ein ständiges Stressgefühl, Schlafstörungen, vielleicht eine Neigung zum Grübeln, schlechte Stimmung allgemein. Und was man dann machen kann, ist, man kann natürlich zum Hausarzt gehen oder zur Hausärztin oder, wenn man einen Termin bekommt, in die psychiatrische Praxis. Die Prävalenzrate dieser unterschwelligen depressiven Symptome liegt so auch bei guten 10% in der allgemeinen Bevölkerung. Und das Risiko ist dreifach erhöht, eine Depression zu entwickeln im Vergleich zu Menschen, die keine solchen Frühsymptome zeigen. Deswegen ist jetzt genau die Frage, kann eine psychologische Intervention verhindern, dass solche Menschen dann von diesen Frühsymptomen in das Vollbild der klinischen Depression rutschen? Und darum dreht sich diese Studie des Universitätsklinikums Magdeburg und der Technischen Universität München. Die Studie haben wir natürlich in den Shownotes für euch verlinkt. Das Ganze ist, der Niederbayer sagt dazu, eine Individual Participant Data Meta-Analysis. Also auf individueller Patientendatenebene eine Meta-Analyse. Dazu sind Daten von rund 30 randomisierten, kontrollierten Studien aus der ganzen Welt eingeschlossen worden. Die finden die ForscherInnen in der sogenannten MetaSci-Datenbank. Das ist so eine Art lebende Datenbank mit Studiendaten. Eingeschlossen worden sind Erwachsene mit subklinischen depressiven Symptomen, aber ohne die Diagnose einer Depression. Das sind rund 2000 Männer und mehr als 5200 Frauen, hauptsächlich aus Nationen mit einem hohen Einkommen. Das verwundert jetzt nicht. In den einzelnen Studien gab es verschiedene psychologische Interventionen, die da untersucht worden sind. Also einerseits Vor-Ort-Angebote, sprich das Therapiegespräch. Andererseits digitale Interventionen. Das kann webbasiert sein oder aber auch telefonisch oder eine Video-Intervention. Und entscheidend ist aber das Ganze immer nur kurzzeitig. Durchschnittlich zwischen 6 bis 12 Präsenzsitzungen oder zu bearbeitende digitale Module oder digitale Termine. Die therapeutische Basis der meisten dieser Interventionen ist die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ja auch das, was vermutlich bei mit Abstand den meisten Patientinnen und Patienten insgesamt zum Einsatz kommt. Also da geht es um Psychoedukation, um das Aufbauen positiver Aktivitäten, um die kognitive Umstrukturierung, um systematisches Problemlösen, um den praktischen Umgang mit dem Grübeln und so weiter und so fort. In den Ergebnissen zeigt sich innerhalb des ersten halben Jahres eine signifikante Reduktion bei der Depressionsinzidenz um immerhin mehr als 40%. Nach 12 Monaten sind es noch ein Drittel weniger und die Schwere der depressiven Symptome ist auch weniger gravierend geworden durch die Interventionen. Insgesamt zeigt sich eine Verbesserung bei den Symptomen. Der Effekt ist bei Männern und Frauen gleich ausgeprägt, auch bei älteren und jüngeren beobachteten Personen. Allerdings verpufft dieser positive Effekt nach rund 2 Jahren. Das heißt, man könnte, das sagen auch die Autorinnen und Autoren, darauf schließen, dass eine Auffrischung dieser Interventionen empfehlenswert wäre. Also die Erstautorin der aktuellen Studie empfiehlt zum Beispiel nach 1 bis 2 Jahren das Ganze noch einmal zu tun. Das Problem ist allerdings, alles das, was da untersucht worden ist, ist in Deutschland aktuell nicht zur Depressionsprävention oder Frühintervention zugelassen. Das heißt auch, dass es keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ist und das heißt, es ist eine Selbstzahlerleistung, wenn man das machen will. Wir wollten von Rainer Rupprecht jetzt allgemein wissen, wie er diese Studie einschätzt und wie er auch die Frühinterventionen einschätzt, um die es da gegangen ist. Methodisch hat er erstmal nichts daran zu meckern und er sagt, das ist sorgfältig durchgeführt worden. Die Frage, ob die Prävention oder diese Frühintervention bei der Depression neu ist, da sagt er ja und nein. Also die Ergebnisse der Studie, die sind sicher interessant. Das Problem ist eher, dass die in der Praxis nur schwer umzusetzen sind. Natürlich zeigt die Studie, dass manche Menschen von diesen Präventionen, Interventionen gegen die Depression profitieren können. Aber man darf die Ergebnisse auch nicht überbewerten. Die WissenschaftlerInnen haben gezeigt, dass das Auftreten der Depression vermindert werden kann in der Grundgesamtheit, allerdings nur gegenüber einer Nichttherapie oder dem Placebo. Gut, da sagt der Experte nur gegenüber der Nichttherapie oder dem Placebo. Ich sage, die meisten haben ja gar keinen Zugang zu einer zeitnahen Therapie. Aber Rainer Rupprecht hat natürlich auch einen Punkt, wenn er sagt, das Ganze wirkt aber auch eben nur die 6 bis 12 Monate lang. Nach 2 Jahren sieht das schon wieder anders aus. Er sagt das zusammenfassend, so ein bisschen Prävention oder Intervention ist möglich, aber nicht so wirklich nachhaltig. Und dann weist er auf das nicht von der Hand zu weisende praktische Problem hin. In der Regel werden in der Psychotherapie ja keine Gesunden behandelt. Hier geht's nicht um Kranke, die sagen, ich brauche jetzt eine Therapie, sondern es geht hier um Menschen, die sagen, ich bin ein bisschen schlecht drauf. Und da könnte ja etwas Therapie nicht schaden. Für die Gruppe gibt es Angebote, also zum Beispiel Resilienzprogramme. Wenn man die macht, dann wird man widerstandsfähiger. Außerdem gibt es Achtsamkeits- und Entspannungstechniken oder Programme zur Stressreduktion. Das alles geht in Richtung gesunde Lebensführung. Und das Hauptproblem ist ja, dass man schon für die Menschen, die wirklich dramatisch eine schwere klinische Depression haben, nicht die notwendigen Therapieplätze zur Verfügung hat. Jetzt müssten ja diese neuen Interventionen von anderen Menschen gemacht werden, damit man nicht um die knappen Ressourcen auch noch kämpft zwischen denjenigen, die in die Depression rutschen könnten und denjenigen, die tatsächlich schon tief drin stecken. Interessant findet Rainer Rupprecht den Aspekt, der auch mich elektrisiert. Denn die digitale Intervention, die Online-Programme, die schneiden sehr gut ab. Das heißt, es wäre für die Prävention oder die Frühintervention mehr als interessant, sich auf diese digitalen Tools zu stürzen und die den Menschen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel als digitale Gesundheitsanwendung. Und das wäre auch mein Fazit aus der Studie und aus der heutigen Folge, dass man das propagieren sollte und den Menschen im Zweifelsfall auch in Eigenregie an die Hand geben sollte. Denn im besten Fall nutzt es ihnen etwas, im schlimmsten Fall aus meiner Perspektive greift es nicht und dann kommen sie irgendwann wieder als Patientinnen und Patienten, die tatsächlich an der Depression leiden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Bis dahin empfehle ich euch alles das, was ihr unter gesundheithören.de findet, zum Beispiel unsere 3 Staffeln Siegel der Medizin. Medizinische Entdeckungen und medizinische Persönlichkeiten zum Hören. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.